Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute mit dem Schriftsteller Ulrich Pelzer und mit Sylvia Schwab. Ulrich Pelzer, Sie sind Jahrgang 1956, wurden in Krefeld geboren. Und seit Ihrem Abitur 1975 leben Sie in Berlin. Mhm. Seit 35 Jahren also. Berlin ist auch der Schauplatz fast aller Ihrer Bücher. Würden Sie sagen, könnten Sie sagen inzwischen, ich bin ein Berliner?
Der Hauptschauplatz der meisten Bücher. Und das würde ich so für mich adoptieren. Also, dass ich eine sehr innige Beziehung zu der Stadt habe und wahrscheinlich auch deswegen nie die Stadt verlassen habe, länger, weil es so eine fast schon libidinöse Beziehung an Berlin gibt. Nicht an ganz Berlin, aber an bestimmte Viertel, bestimmte Straßen und natürlich auch an Menschen. Aber fast noch mehr an die Stadt als über diese lange Strecke betrachtet, als an einzelne Personen. Womit ich jetzt nicht meine Beziehungen verkleinern oder geringschätzen will, aber es ist doch schon eine bestimmte Atmosphäre, die jetzt auch im Nachhinein betrachtet sehr wichtig für mich gewesen ist. Also insbesondere das West-Berlin der 70er Jahre.
Und natürlich auch für Ihre Bücher, aber darüber sprechen wir später. Sie haben ja das vergangene Jahr zu einem großen Teil hier im Frankfurter Raum verbracht, nämlich in Bergen-Enkheim. Sie waren der Stadtschreiber von Bergen-Enkheim. Mit diesem Stadtschreiberamt ist ja verbunden, dass Sie ein Jahr lang hier in diesem kleinen Stadtschreiberhäuschen leben, wohnen, arbeiten dürfen. Wie oft waren Sie hier? Wie lange waren Sie hier?
Ich war einige Male da. Ich war allerdings viel weniger da, als ich eigentlich vorhatte. Und ich mag Frankfurt. Das muss ich jetzt nicht, dass man mir das falsch auslegt. Aber ich mag Frankfurt ganz gerne und ich wäre gerne häufiger oder länger am Stück hier gewesen, aber ich schreibe gerade die Frankfurter Poetik-Vorlesungen und also auch wieder Frankfurt. Ja. Und dafür brauche ich einfach eine Bibliothek und die habe ich nicht. Und weil es einen Abgabetermin für diese Vorlesungen gibt, bin ich in den letzten drei Monaten fast gar nicht mehr da gewesen. Also immer mal ein Wochenende oder so. Und das ist schade, weil dieses Häuschen ist sehr schön. Man ist für sich aber doch angebunden an eine Gemeinde und auch angebunden an Frankfurt. Man ist ja mit der bisher 0, nichts eigentlich eine halbe, dreiviertel Stunde Theater, Kino.
In der Stadt.
In der Stadt, im Museum. Also was diese, wie soll man das nennen, Stipendium, Preis von anderen Möglichkeiten, Stipendien, Unterbringungs-, Wohnmöglichkeiten unterscheidet. Und was für mich nur sehr schwer erträglich ist und was ich auch gar nicht machen kann, ist irgendwo auf dem Land zu sein. Also wohinter die irrige Vorstellung steckt, Schriftsteller müssten für sich sein, um irgendwie
Ruhe
so etwas
zu haben, um kreativ
um Inspiration zu finden. Mhm. Und meine Inspiration erlischt sofort, wenn ich nicht Menschen um mich rum habe. Also ich würde mal sagen, 500.000 Minimum, und das hat man ja dann in Frankfurt.
Ja, aber nicht in Bergen-Enkheim. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Wie ist das? Sie kommen aus dem Berliner Kiez und dann nach Bergen-Enkheim. Das ist ja doch schon ein ziemliches Spagat.
Ja, aber in Bergen-Enkheim sind ja, also sind simple Sachen. Der Supermarkt hat bis 10 Uhr offen, 5-6 Mal die Woche. Und das ist zum Beispiel schon mal sehr wichtig. Ist Berlinreif. Und es gibt genügend Restaurants, Lokale, wo man hingehen kann. Und die Menschen, die ich in Bergen-Enkheim auch über den Preis kennengelernt habe, von der Wirtin des Lokals am Ort bis hin zu Adrian Schneider zum Beispiel, das ist dann schon sehr viel wert. Also selbst wenn man sich nicht so häufig sieht, sind das dann doch also Bekanntschaften dann geworden, die länger tragen. Also es ist überhaupt nicht so, dass wenn ich dann weg bin zu einzelnen Menschen, der Kontakt, glaube ich, dann abreißt oder so.
Haben Sie denn, Ulrich Pelzer, auch Ihr Publikum besser kennengelernt in dieser Zeit? Also die Erwartungen von Lesern, mit Lesern reden können, deren Interessen, was weiß ich, vielleicht auch deren Schwierigkeiten mit Ihren Texten?
Ja, aber das ist jetzt nicht für mich vorrangig. Also ich schreibe nicht auf ein Publikum hin. Und das ist für mich dann nur produktiv, wenn die Leser konkret was zu den Texten sagen und nicht etwas über ihre Schwierigkeiten mit dem Text, weil das ist möglicherweise, oder das ist ja bei jedem unterschiedlich und das kann auch eigentlich kein Kriterium dafür sein, ob ein Text taugt oder nicht taugt. Und Und es kann schon sehr interessant sein, mit Lesern zu reden, aber nicht, weil die jetzt zufälligerweise ein Buch von mir gelesen haben und die ein oder andere Verständnisfrage stellen, die ich ihnen gerne beantworte, sondern also dann eher, wenn es ans Eingemachte geht. Das finde ich dann interessant.
Also ich wollte auch nicht nur auf die Schwierigkeiten, natürlich auch über das Glück der Leser, ihre Bücher zu lesen. Also überhaupt kommt man dem Publikum in dieser Rolle als Stadtschreiber doch ein Stück näher. Und was nimmt man dann mit? Oder was nehmen Sie dann mit, wenn Sie zurückgehen nach Berlin?
Ich werde natürlich nicht jeden Tag, also wenn ich da bin, man wird natürlich nicht auf der Straße angesprochen. Und ich nehme einen ganz anderen Eindruck von Deutschland zum Beispiel mit. Ja? Also ich habe immer nur in größeren Städten gewohnt. Und dann ist es eigentlich ganz schön, wenn man so wie in Bergen-Enkheim ganz für sich sein kann, in einem sehr schönen Haus und dann doch einem Welt ist vielleicht ein zu starkes Wort, einem ganz anderen Milieu begegnet, als dem ich begegne oder dem ich ausgesetzt bin, je nachdem, in welcher Stimmung ich bin. Ne?
Also wenn in Berlin. Wenn Sie in Berlin sind. Ja. In Kreuzberg.
In Nordneukölln. Nordneukölln, das jetzt doch sehr stark überflutet wird von Hostelgästen, von Touristen und vielleicht muss man dabei die Zelte abbrechen.
Es ist ja außen an dem Stadtschreiberhäuschen sind Plaketten angebracht, ja. Mit den Namen aller, ja. Die dort schon residiert haben. Ich nenne einfach mal ein paar Namen. Wolfgang Köppen ja. War da, Karl Krolo, Peter Rühmkopf, ja. Hertling, Ulla Hahn, Eva Demski. Gibt es einen Ulrich Pelzer, dem Sie sich auch besonders verbunden fühlen, besonders nachfühlen?
Wenn ich jetzt einen nenne, würde ich ja die anderen. Aber ich nenne ihn jetzt einfach einen Toten, Wolfgang Köppen zum Beispiel. Ja. Wolfgang Köppen war mal, die drei Romane, die frühen, waren dann schon wichtig für mich, für eine bestimmte Art und Weise Wirklichkeit zu beschreiben. Im weitesten Sinne für das, was man politische Literatur nennen könnte, die allerdings nicht im Politischen aufgeht, sondern mit sehr hohem Sprachbewusstsein arbeitet.
Und schon sehr Köppen vielschichtig angelegt ist.
Vielschichtig angelegt ist, genau. Und also Köppen würde ich, also Köppen ist so ein Bezugspunkt, den ich auch immer wieder dann lese in unregelmäßigen Abständen, aber immer wieder auf den zurückkomme. Und ich bin jetzt auch zweimal in Greifswald gewesen, im Köppenhaus. Und ich weiß jetzt auch ein bisschen was über seine Biografie,
Das Schreiben und Nichtschreiben können
und seine Herkunft und auch die Problematik als Intellektueller in einer Diktatur zu leben, zu überleben, die Möglichkeiten der Emigration, der Nicht-Emigration, der Bewährungsproben, denen man ausgesetzt ist. Und Köppen war einfach scheint mir ein sehr unabhängiger, dem Betrieb nicht unterworfener Autor. Und das fand ich als Role Model sehr, sehr interessant, oder finde ich.
Für Sie auch persönlich, also ja. Nicht nur als Autor, als Schriftsteller wäre der jemand, der für Sie wichtig ist, sondern auch als Mensch.
Ja, also Bücher sind ja auch Personen. Man begegnet Büchern ja auch, wie man Personen begegnet. Und die Autoren dieser Bücher sind natürlich nicht nur Menschen wie du und ich, sondern sind die Autoren. Also es kommen zwei Personen zusammen, die reale Person und die Person des Buches. Und das ist dann eine Figur, die ich gerne kennengelernt hätte oder wo ich mir vorstellen hätte können, mit dem mal eine Stunde im Café zu sitzen. Ob da was draus geworden wäre, weiß man nicht. Mhm. Ne? Aber es gibt ja so eine Sympathie, eine Grundsympathie, die man Büchern, Menschen, Titeln gegenüber empfindet. Eine bestimmte Haltung zur Welt, ein Blick auf die Welt. Und der ist mir, glaube ich, nicht fern.
Und der Köppen'sche Blick auf die Welt. Ja, und wenn diese Sympathie da ist, dann kann das Gespräch häufig auch in Gang kommen.
Dann könnte das Gespräch in Gang kommen, zumindest als Voraussetzung kann das in Gang kommen. Das wäre die Voraussetzung, dass überhaupt ein Gespräch in Gang kommen kann.
Ulrich Pelzer, was würden Sie denn Ihrem Nachfolger Thomas Rosenlöcher wünschen oder auch vielleicht als Tipp mitgeben für seine Amtszeit in Anführungsstrichen im nächsten Jahr oder jetzt ab September?
Wie alle in die alte Post gehen. Man sollte es eigentlich genießen, mal aus dem normalen Feld, auf dem man sich normalerweise bewegt, mal raus zu sein. Und da hat man im Grunde genommen, man hat alle Bedingungen da, wie man in Berlin sagt, mal in sich zu gehen. Mensch, je in dir. Weig schon, ist auch nicht los. Also für sich, also über ein Projekt nachzudenken, das ist, glaube ich, eine ganz ideale Situation, weil man für sich ist, aber überhaupt nicht aus der Welt raus. Also nicht wie, weiß ich nicht, nicht
eben
irgendwo
in Brandenburg
am Land. Das ist ja ganz, das geht eigentlich überhaupt nicht. Oder sonst wo auf dem Land. Sondern man hat diese sehr angenehme Gemeinde und man hat, und das ist eben auch essentiell, man hat Frankfurt. Das darf man nicht vergessen.
Und was haben Sie, Ulrich Pelzer, in Ihnen gefunden in diesem Jahr?
Ich weiß nicht, ist da was ich finden könnte? Ach, nein, es ist ganz schön, wenn man, dem Druck, Mails zu gucken, ans Telefon zu gehen, also ich habe niemandem die Telefonnummer gegeben, also dieser Druck ist einfach da nicht da. Das hat so ein bisschen was von, Nicht-Dasein. Nicht-Dasein und auch nicht dran denken, dass sich da irgendwas ansammelt in Berlin, und das ist ganz angenehm.
Und trotzdem da sein.
Und trotzdem da sein, ja.
Ja, wir kommen schon zu einer ersten Musik. Was haben Sie uns mitgebracht?
Die erste ist, glaube ich, Kimya Dawson. Kimya Dawson, ich würde sagen, sie ist jetzt Mitte 30 und gehört der New Yorker New Folk Bewegung an. Also im Grunde genommen ist es im weitesten Sinne sehr sparsam instrumentierte Singer-Songwriter-Musik. Also die im bewussten Gegensatz zu einer bestimmten Technizität sich bewegt. Und das sind einfach, was ich jetzt immer merke, je älter ich werde, dass mir Texte wirklich das Wichtigste eigentlich bei dieser Art von Popmusik ist. Und das sind einfach außerordentlich witzige Sachen. Also der Dialog einer Sozialarbeiterin mit einer renitenten Klientin, das ist einfach so weird und so abgedreht und so voller schrägem Humor, dass mir das enorm gut gefällt und ich eine Atmosphäre, eine Manhattan Lower East Side Atmosphäre, die es heute übrigens nicht mehr gibt, da kann man vielleicht später noch was zu sagen, wieder schenkt.
Und Sie sind ihr in New York begegnet?
Nicht persönlich, ja, aber diese Musik verbinde ich ganz stark mit einem persönlichen New York-Eindruck in den späten, also vielleicht ein bisschen sentimental der 90er Jahre.
Loose lips might sing ships, but loose gooses take trips to San Francisco, double dutch disco, tech TV, hottie, do it for Scotty, do it for the living and do it for the dead, do it for the monsters under your bed, do it for the teenagers and do it for your mom, broken hearts hurt, but they make us strong.
We won't stop until somebody calls the cops, and even then we'll start again and just pretend that nothing ever happened. We won't stop until somebody calls the cops, and even then we'll start again and just pretend that nothing ever happened.
We're just dancing, we're just hugging, singing, screaming, kissing, tugging on the sleeve of how it used to be. How's it gonna be? I'll drop kick Russell Stover, move into the starting over house. You know Matt Rouse and Jester watching me achieve my dreams. And we'll pray all damn day, every day, that all the shit our president has got us in will go away. While we strive to figure out a way we can survive these trying times without losing our minds.
Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur, heute mit dem Schriftsteller und noch Stadtschreiber von Bergen-Enkheim, Ulrich Pelzer. Und mit Sylvia Schwab. 5 Romane haben Sie veröffentlicht, Ulrich Pelzer. Die Sünden der Faulheit erschien 1987. Stefan Martinez oder Martinez?
Martinez wäre die spanische Intonation oder Betonung. Weil in dem Buch auch, es ist der Sohn eines spanischen Gastarbeiters, also Gastarbeiter sagte man damals, dessen Name natürlich da, wo er wohnt, in der Schule notorisch falsch ausgesprochen wird. Also insofern ist es wurscht, ob man Martinez oder Martinez sagt. Und im Buch 2-3 Mal damit gespielt wird, mit der Falschbetonung.
Ja, und der erschien 95, dann Alle oder Keiner 1999. Mhm. Bryant Park, von dem Sie eben schon gesagt haben, es ist eine Erzählung 2002 und Teil der Lösung 2007. Mhm. 4 dieser Romane spielen ja zum größeren Teil in Berlin. Bryant Park, man hört es schon am Titel, spielt in New York. Mhm. Wie wichtig ist denn, wie inspirierend das Umfeld für Sie, in dem Sie gerade leben und schreiben, für Ihr Schreiben?
Das ist sehr wichtig gewesen, weil mich dann die Räume, in denen ich mich bewegt habe, fasziniert haben und inspiriert haben. Und ich immer Figuren dann in diese Räume reinsetzen wollte und mir dann überlegen musste, was können diese Figuren mit diesen Räumen, also insbesondere bei Bryant Park, zu tun haben. Also bei den anderen Büchern ist es so, dass diese Figuren in Berlin leben und das ist dann natürlich eine Wechselwirkung, eine sehr intensive Wechselwirkung zwischen der Figur und der Stadt gibt, weil die Wahl, nach Berlin zu gehen oder in Berlin zu sein, dann schon auch eine mehr oder weniger bewusste Wahl gewesen ist. Und das wird dann im Buch selber zum Thema, weil es was über die Figuren erzählt. Und bei Bryant Park war es so, dass mich dieser Park eben so fasziniert hat und dass ich da oft, als ich in New York war, zum Open-Air-Kino gewesen bin. Und weil er sowas außerordentlich Theatrales hatte, ich immer gedacht habe, ich möchte da eigentlich mal ein Buch beginnen lassen. Das war so ein ein sehr
so
vage,
Idee, eine, ja, so, sehr, so eine Wunschvorstellung.
Eine Wunschvorstellung, mhm, genau. Ja. Und daraus ist dann diese Erzählung geworden.
Also das heißt aber, dass die Handlung noch nicht fertig ist im Kopf, so ungefähr, sondern dass sie eigentlich ihre Figuren losschicken in eine Umgebung und dann selber abwarten, was passiert?
Bei dem Buch schon, das ist unterschiedlich. Es gibt Bücher wie das letzte, wo es dann schon eine Struktur gab, die aber offen genug war, um nicht in dieser Struktur gefangen zu sein, also um nicht Punkt für Punkt, Plotpoint für Plotpoint abzuhaken. Und bei Bryant Park war es so, dass die Idee war, also eine Figur bewegt sich durch Manhattan und rekapituliert da was. Geschichten, zwei Geschichten, die offenbar sehr wichtig in diesem Leben. Und es läuft dann in Lower Manhattan, also unten irgendwo auf eine Begegnung mit seiner Frau oder Freundin, mit der er in New York lebt. Und das Wichtige war da einfach aber nur die Bewegung durch die Stadt. Also das war ein steter Film, der in meinem Kopf war. Und in diesen Film habe ich versucht dann, um mal in dieser Bildhaftigkeit zu bleiben oder Metaphorik, diesen Film nachzuerzählen. Was man sieht, hört, fühlt. Und es gibt einen Satz von Burroughs, den bringt man mehrmals zitiert, also zwei Autoren, die ich sehr mag, wo er gesagt hat, wenn man aufschreiben würde oder versuchen würde, aufzuschreiben, was man bei einem Gang um den Block, bei einem einzigen sieht, hört, fühlt, an was man sich erinnert. Man bräuchte erst gar nicht anzufangen, weil zu viel wäre, wenn
das
man tief genug...
Das wäre ein Roman, der 1000 Seiten hat, ja.
Wenn es tief genug ginge und natürlich ist das nicht einzulösen, aber die Frage war, was passiert mit jemandem, der diesen Weg vom Bryant Park in südliche Manhattan macht, 1,5 Stunden während der Nacht und ausgehend von meiner eigenen Faszination, gewissermaßen vom Genius Loci der Stadt New York, die eben damals für mich so überwältigend war.
Ja, und es passiert ja viel mit ihm. Also es gibt ja verschiedene Erzählebenen, das, was er gerade erlebt, die Erinnerungen an den sterbenden Vater, die Erinnerungen an diesen Drogendeal, der schiefgelaufen ist. Und dann gibt es ganz plötzlich in diesem Buch einen Riss und einen neuen Erzähler. Was passiert da?
Naja, als ich das Buch geschrieben habe, sind die Anschläge von New York passiert. Und abgesehen von der Sorge um Freunde, die wirklich unweit dieses Anschlagortes gewohnt haben, war mir klar, dass man eine Erzählung, die in New York spielt, nicht einfach so fortsetzen kann. Dass das tatsächlich ein Riss, ein Einschnitt ist, auch in der Wahrnehmung dieser Stadt. Und es hätte was Sentimentalisches bekommen, wenn ich das Buch einfach so weitergeschrieben hätte. Und ich hab dann eine Pause gemacht, 2 Tage, und habe dann mit meiner Lektorin telefoniert und habe gesagt, einerseits habe ich das Gefühl, ich kann das Buch jetzt nicht zu Ende schreiben, ohne mich zu diesen Anschlägen zu verhalten. Andererseits mag ich nicht so eine falsche Aktualität in diesem Buch haben. Also ein New York-Buch, das dann ein halbes Jahr später veröffentlicht wird. Und natürlich sind die Anschläge schon da drin. Und dann habe ich einfach das protokolliert, was ich medial, also im Fernsehen, im Radio, über Telefonate oder wie ein Erzähler, der gerade eine Geschichte erzählt, die in New York spielt, diese Anschläge erlebt. Und habe dann versucht, aus dem Kopf oder aus der Wahrnehmung dieser Gegenwart heraus wieder in die Erzählung Bryant Park zu kommen. Also wie das Reale, und das war ja so ein Stichwort damals, das erneute Einbrechen des Realen in eine bestimmte Form der Wirklichkeit, wie man aus dieser Wirklichkeit wieder in die andere Wirklichkeit, die fiktive Wirklichkeit des Buches kommen kann, die aber versucht, so nah wie möglich der Realen, der Realen zu sein. Und das spielt mit dem Verhältnis von dem, was wir gemeinhin Realität nennen, und der Repräsentation von Realität in Literatur, in Film, in unseren Köpfen.
Das Spannende ist ja, der Leser nimmt auf diese Art und Weise, Ulrich Pelzer, teil fast am Schreibprozess. Ne? Er wird ja unmittelbar mit hineingeworfen in dieses Geschehen und plötzlich heißt dieser Ich-Erzähler heißt ja auch plötzlich Ulrich. Mhm. Also kommen wir ja auch dem Autor noch mal ein Stückchen näher. Ja. Und wir sind Teilhaber dieses Konfliktes, dieses Umgehens mit der Wirklichkeit oder man könnte fast sagen mit diesem Transformationsprozess.
Ja, also ich fand es dann lächerlich, das noch mal zu fiktionalisieren, sondern ich habe dann einen Ulrich genommen, der wahrscheinlich mir nahe ist, und ich habe dann einfach auch Fetzen von Telefonaten und Mails genommen, die es realiter gab, ohne die auszuweisen als, das waren jetzt die wirklichen Mails, aber man kann sich das denken, dass das, und das ist eben die Frage, wie konstituiert sich unsere Realität, diese hier im Studio, und was unterscheidet die, wenn ich sie später von der Tat, also von der Wirklichkeit, wie ich sie später beschreibe. Natürlich gibt es einen Unterschied. Natürlich, wir sind ja nicht blöd. Wir wissen ja, dass diese Situation eine andere ist, als wenn es sich um Buchstaben auf Papier handelt. Aber trotzdem wird auch bei den Buchstaben auf Papier wird auch ein Imaginationsraum aufgemacht. Und dieser Imaginationsraum steht in einem sehr verwickelten Verhältnis, über das ich schon eigentlich bei allen Büchern nachdenke, zu den Räumen, in denen wir uns tatsächlich bewegen.
Es wird also nicht einfach eine Welt aufgemacht, die eine andere ist als unsere, sondern wir können in ihren Büchern auch ein Stück in unsere eigene beziehungsweise in die Welt des Autors mit unbedingt hineingehen.
Ja. Ja. Kann man.
Ich habe mir immer wieder mal vorgestellt, wenn Sie jetzt ein Künstler wären, Ulrich Pelzer, und hätten damals ein Gemälde geschaffen statt eines Buches, dann wäre der Riss, der durch diese Erzählung geht, ja vergleichbar mit einem Messerstich, der in so ein Gemälde reinrast, ja. Reinsaust.
Ja, es ist ein Angriff von außen auf ein Kunstwerk. Und die Frage ist, was hält? Man traut sich das ja fast gar nicht mehr zu, die Worte Kunst und Kunstwerk zu benutzen. Aber je älter ich werde, desto mehr beharre ich darauf, dass es einen beschreibbaren und definierbaren Unterschied gibt zwischen Kunst und Nicht-Kunst. Und das ist ein Angriff der Wirklichkeit auf ein Kunstwerk. Und erträgt das Kunstwerk das? Was passiert mit dem, unter der Voraussetzung, dass dieses Buch eines ist, was passiert mit dem? Hält die Erzählung das aus? Kann man das, ohne den Riss zu vertuschen, also ohne ihn zu nähen und zu übermalen, kann man diesen Riss stehen lassen und trotzdem gewissermaßen die ursprüngliche Intention beibehalten? Und darum ging es bei dem Buch auch, wo ich dann dachte, die Verbrecher machen mir jetzt auch meine Arbeit kaputt, diese Ganoven, diese Lumpen. Also das war natürlich, ich meine das jetzt gar nicht, wirklich nicht der Narzissmus des Künstlers, sondern ich habe jetzt lange an dem Buch gearbeitet und ich stand vor dem Punkt, muss ich das jetzt einfach in die Ecke hauen oder ist das zu retten? Und wie ist das zu retten? Ja. Und wie ist das zu retten, ohne zu unterschlagen, wie massiv diese Attacke war? Dass es, also was
allgemein
das
und für Sie persönlich?
Für mich persönlich. Das ist natürlich was vollkommen anderes, als wenn ich verletzt werde oder physisch sterbe.
Ja, wir haben gesprochen, Ulrich Pelzer, über Bryant Park. Mhm. Die erste Musik war ja auch New Yorker Musik. Was hören wir jetzt als zweites?
Das zweite ist... Genau, Bob Dylan, I Want You, eine ganz persönliche Erinnerung. Als Schüler, der wirklich schlecht aus dem Bett kam mit 16, wirklich meist oft auch schon Substanzen verkatert. Und da lief im Morgenmagazin des WDR, die sind für eine jahrelange Bob Dylan-Abhängigkeit, mindestens bis 19, verantwortlich, lief I Want You, stand elektrisiert im Bett und bin nach der Schule hingegangen, habe mir die Platten von Dylan gekauft, den ich auch überhaupt nicht kannte. Ich habe dann aber mitgekriegt, in der Klasse gab es schon ein, zwei Leute, die ihm verfallen waren. Und das war dann so zwischen 16 und 19 habe ich eigentlich nur Dylan gehört.
Und es war nicht mehr schwierig aufzustehen morgens.
Nein, nicht. Und jetzt höre ich ihn wieder. Das ist so, und das war nicht mehr schwierig. Also I Want You ist schon ein ziemlicher Kracher.
Undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. They've gone down, true love, they've been without it. But all their daughters put me down, 'cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows that she's not afraid to look at her.
Wir hörten Bob Dylan mit I Want You, ausgesucht für unser Doppelkopfgespräch in H2 Kultur von Ulrich Pelzer. Mein Name ist Sylvia Schwab. Ulrich Pelzer, wir haben über Ihre Erzählung Bryant Park eben gesprochen, über Ihre Arbeit oder Ihr Leben hier als Stadtschreiber in Bergen-Enkheim. Jetzt möchte ich gerne nochmal auf etwas zurückkommen, worüber wir eben schon gesprochen haben. Präzision. Präzision der Stadtbeobachtung, Stadtbeschreibung, der Menschenbeobachtung. Präzision ist eines, glaube ich, Ihrer Hauptstilmittel, ist nicht ganz richtig, Ihrer Beschreibungsmittel. Präzision, ist das auch Realismus oder was ist Realismus?
Das ist eine
leichte Frage und eine schwere Antwort.
Eine Frage, die man jetzt, also eigentlich könnte man jetzt ein, zwei Bücher drüber.
Nein, wir haben eine Gesprächsrunde für dieses Thema.
Es gibt, also in den letzten ein, zwei, drei, vier Jahren wird sehr intensiv, also nicht nur in der Literatur, also von bestimmten Autoren, sondern auch in der bildenden Kunst darüber diskutiert, wie Wirklichkeit darstellbar, abbildbar ist, wie die Strukturen der Wirklichkeit, so sie sich erkennen und beschreiben lassen, wissenschaftlich, in Bildern, inwiefern die sich, um jetzt auf den Bereich der Literatur zurückzukommen, wie die sich in Ketten von Worten, in Syntax über welchen Anteil hat daran der Stoff, welchen Anteil hat daran die sprachliche Bearbeitung gewissermaßen, die Satzstruktur, welche Verbindungen gibt es zwischen der äußeren Wirklichkeit, der Wirklichkeit, der psychischen Wirklichkeit einer Figur und dem, was in einem Text ist. Und da gibt es, darüber denke ich nach, darüber schreibe ich auch.
Was ist Ihre Antwort? Also Ihre persönliche Antwort?
Also ich glaube, dass es einen Realismus gibt und geben sollte und der, also einen Realismus, der mich interessiert, ich würde mich im weitesten Sinne als realistischen Autor verstehen, der aber jenseits der Mimesis ist, jenseits des Versuches abzubilden, sondern dass es eher darum geht, auch sprachlich und im Verlauf einer Handlung Strukturen sichtbar zu machen. Dass es Resonanzen gibt zwischen den Strukturen eines Buches, also der Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird, der Geschichte selber, bis hin in die Verkettung der einzelnen Abschnitte, um es Ihnen an einem Beispiel klar zu machen.
Ja, das ist sicherlich ganz gut.
In Teil der Lösung besteht eigentlich aus in sich geschlossenen Abschnitten. Und wenn man die, es gibt immer eine Leerzeile zwischen diesen Abschnitten und es gibt Abschnitte, die sind nicht wirklich funktional für die Geschichte. Aber im Laufe des Lesens stellt man Verbindungen zwischen diesen Abschnitten her. Also es baut sich synthetisch eine Wirklichkeit auf, so wie die Figuren die erleben. Und die Frage ist jetzt zum Beispiel, was würde passieren, wenn man diese Abschnitte nicht eher auf den ersten Blick beziehungslos nebeneinander oder nacheinander folgen lassen würde, sondern wenn man die verbinden würde durch während, aber, das heißt, wenn man die aneinander hängen würde, wenn man also ein ganz großes Universum schaffen würde, das durch Konjunktionen gewissermaßen die einzelnen Abschnitte miteinander verbindet und Zusammenhänge herstellt, die prima vista eigentlich gar nicht da sind. Und weil die sozusagen auf den ersten Blick nicht da sind, gibt es halt Leerzeilen. Man geht von, liest von Abschnitt zu Abschnitt. Und die Frage ist, was würde passieren, wenn ich zum Beispiel im neuen Buch, also im neuen Roman, den ich schreibe und der anfangs nicht unähnlich diesem Teil der Lösung konzipiert war, so einzelne Blöcke von Geschichten, von Erzählungen, von Figuren, die sich begegnen, also wo man merkt, die haben irgendwas miteinander zu tun, wenn ich die verbinde durch während, also das nicht mehr, also der Leser springt eigentlich nicht mehr über so eine Kontingenz, so eine zufällige Leerzeile hinweg, sondern es gibt plötzlich, stellt man fest, alles hängt mit allem zusammen. Also das wäre im Grunde genommen so ein Pünchonesker Gedanke, alles hängt mit allem zusammen, indem man das zum Beispiel, das verbindet durch Konjunktionen. Also
aber das ist ja in Bryant Park auch der Fall. Da werden ja verschiedene Erzählebenen übereinander
gelegt. Richtig,
da wird zwar gezeigt durch einen kursiven Druck, dass jetzt plötzlich meinetwegen die Erinnerung einsetzt, aber in der gleichen Zeile und zwar ohne Punkt und Komma dazwischen.
Jetzt würden das größere Erzählabschnitte sein und der Bruch würde nicht mehr so abrupt sein, sondern ich würde deutlich machen, das hängt miteinander zusammen, indem ich eben so merkwürdig, also indem ich im durch während, aber, weil, indessen oder so. Und das ist eine ganz andere Form sozusagen des Erlebens und Erlesens von Wirklichkeit, als wenn es, und darüber denke ich nach, gibt, also welche Resonanz stellt sich dann zwischen dem her, was ich für die Wirklichkeit halte und dem, wie ich sie sozusagen darstelle oder repräsentiere in einem Roman. Und das ist natürlich auch, wenn ein Roman 300 Seiten ist, muss ich mir überlegen, wie kann ich das organisieren, wie kann ich das lesbar machen, auch für, genau, wie kann ich Wirklichkeit lesbar machen?
Sie sagten aber vorhin, Ulrich Pelzer, Mimesis ist nicht das, was Sie wollen, also nicht Abbildung in chronologischer Reihenfolge mit genauen Ortsangaben und konservativen Erzählen. Ja. Das heißt aber auch, dass Sie den Leser weitaus mehr mit sozusagen in das, nicht die Produktion des Textes, aber doch die Belebung des Textes mit einbeziehen. Ja. Also der Leser muss ein sehr konzentrierter und mitarbeitender Leser sein.
William Geddes, ein Autor, den ich sehr verehre, hat mal gesagt, das Lesen eines Buches ist eine Zusammenarbeit. A collaboration between the reader and what is on the pages. Also eine Zusammenarbeit zwischen dem Leser und dem, was auf den Seiten steht. Das heißt, erst in diesem Vorgang des Lesens, also in dieser Form der Zusammenarbeit, entsteht überhaupt erst ein Buch. Ein Buch existiert nicht so. Ein Buch existiert erst im Lesen, in der Verschaltung mit einem Außen. Und zwar mit dem Außen der Welt und diese gewissermaßen dem Außen des Lesers. Und erst in dieser Kombination, in diesem Gefüge fängt ein Buch an zu existieren. Und es gibt Verschaltungen, die sind einfach nicht sehr subtil und die machen träge und dumm. Und es gibt Verschaltungen, die machen klüger und Spaß. Und lebendiger. Es geht, Lebendigkeit ist zum Beispiel, ohne jetzt irgendwie vitalistisch zu werden. Es gibt Bücher, die leben, die sind sehr vital und lebendig. Und das sind aber auch Bücher, wo man gemeinhin sagt, ach, die fordern dem Leser etwas ab. Aber die sind ja natürlich das Buch ist ja nicht in Kiswahili geschrieben oder in Portugiesisch, sondern in Deutsch. Und also insofern kann man jedes Wort lesen und man weiß, wie deutsche Sätze funktionieren. Wenn man allerdings zu dieser Zusammenarbeit nicht bereit ist und auch die Wahrnehmung, das ist ja doch die Illusion zu glauben, man könnte realistische Kunst zum Beispiel im Museum leichter lesen und wahrnehmen und genießen als gewissermaßen. Das ist ja grotesk. Man sieht ja auf den realistischen Bildern nichts, wenn man nichts darüber weiß, wenn man nicht arbeitet. Was sieht man auf einem Vermeerbild? Nichts sieht man, wenn man nicht zusammenarbeitet mit dem Maler, mit dem, was da ist. Und das ist Dummheit, Bequemlichkeit und Faulheit. Insbesondere die Invektiven gegen mittlerweile die schlichteste und einfachste Komplexität, die diese Zusammenarbeit einfordert. Und genauso wie ich auf ein Vermeer entziffere. Und entziffern meine ich jetzt gar nicht als mühselige Arbeit, sondern als Spaß. Wie ich das lese, wie ich mit den Augen, genauso auch ein Buch. Hm. Also jetzt lese ich am Stück und ich lese es vielleicht auch einzeln. Ich lese mal da und mal da und mal da und ich kann es auch in die Ecke legen, ich kann es auch zerreißen, aber es ist eine Zusammenarbeit.
Sie haben ja selber die Malerei nochmal angesprochen, Ulrich Pelzer, aber ich musste viel mehr an meinetwegen Film denken beim Lesen Ihrer Bücher. Ja? Also der hat doch wohl ganz intensiven Einfluss auf Sie.
Ja, klar, ich schreibe ja auch Drehbücher und so. Ja. Klar. Möglicherweise ist der Montagemodus sozusagen von Teil der Lösung war dann doch schon näher am Film als bei anderen Büchern. Und das ist auch eine Frage, die ich mir stelle. Was kann Film eigentlich leisten bei der Darstellung von Wirklichkeit?
Und
was,
mehr was leisten das, und weniger leisten.
Mehr und weniger leisten. Ja. Ne? Und was kann Literatur tun? Und da versuche ich gewissermaßen, man sagt heute, das Alleinstellungsmerkmal, haha. Aber was kann Literatur im Unterschied zu Film? Film kann nicht in die Figuren reingehen. Außer ein Voice-Over ist da billig, doof, geht gar nicht. Und das kann Literatur. Und die Frage ist, wie ist da das Verhältnis vom Innen der Figur zur Beschreibung der äußeren Wirklichkeit, das ist ein anderes in der Literatur als im Film. Und manche Sachen kann der Film besser, viel, viel besser. Und manche Sachen kann die Literatur sehr viel besser. Das sind zwei unterschiedliche, sagen wir, Medien. Nein, zwei unterschiedliche Kunstformen, die beide für mich essentiell wichtig sind. Also das ist große Liebe, große Liebe.
Wir hören doch mal eine Musik. Ist das jetzt Filmmusik?
Ach so, was haben wir denn? Ach so, Iggy Pop, The Passenger. Nein, das war, also das erste Mal, ich bin ja nicht nur in Berlin gewesen, sondern ich habe auch eine Zeit lang mal in Sizilien, in Neapel und in Stromboli gelebt und ich hatte, und da damals ein Walkman, Mann, ey, das ist 25 Jahre her, da war ein Walkman wirklich State of, also das war Stand der, ich habe über den Walkman Iggy Pop gehört, The Passenger, und plötzlich taucht morgens um 6 kommt das Schiff aus Neapel in, kommt Stromboli in sich, diese Vulkaninsel. Und da lief Iggy Pop und das war eine Epiphanie. Ich bin noch 3 Monate da geblieben. Also dieses Lied und das ist für mich eben so intensiv mit dem Meer, dem Morgengrauen, dem Vulkankegel, der aus dem Dunst taucht, dieser alten rumpelnden Fähre verbunden und man weiß nicht, was einen da eigentlich erwartet. Man weiß nur, man will da sein. Und das ist schön. We'll be right back.
Im Doppelkopf in HR2 Kultur ist heute der Schriftsteller Ulrich Pelzer zu Gast. Gastgeberin hier im Doppelkopf ist Sylvia Schwab. Ursprünglich, Ulrich Pelzer, haben Sie ja in Berlin Philosophie und Psychologie.
Nee, Psychologie, ganz normal Psychologie. Ich weiß auch gar nicht, was das ist. Das steht irgendwo, ich habe Psychologie studiert im Hauptfach und im Nebenfach Philosophie.
Philosophie. Ja. Können Sie Kenntnisse, die Sie damals erworben haben, können Sie die noch irgendwie heute brauchen für Schreiben?
Ja. Also jetzt nicht im Sinne von, ich hätte in der Psychologie während des Studiums sozusagen eine theoretische Menschenkenntnis erworben. Außerdem habe ich mich eher mit der Geschichte und der Theorie der Psychologie beschäftigt. Und das war eingebettet in einen hochpolitischen Kontext. Und natürlich kann ich heute, insbesondere bei den Vorlesungen, die ich jetzt schreibe, kann ich auf Norbert Elias, Foucault, also Autoren, die für mich wichtig waren damals, also im Rahmen dieses Studierens, ich würde das mal studieren nennen, zurückgreifen. Und ich schreibe gerade was über die Psychologie von Robinson Crusoe. Aha. Also Robinson Crusoe als der erste Bürger, der sich als Bürger in totaler Abgeschiedenheit selbst erfindet. Darum geht's in dem Buch. Gewissermaßen sich einen bürgerlichen Körper zu geben, nachdem man jahrelang herumgedriftet ist, Sklavenhändler war, die väterlichen Gebote missachtet hat. Und das ist ein Thema, das ich schon in meiner Diplomarbeit, also mit dem ich mich damals schon vor langer, langer Zeit beschäftigt habe. Und das jetzt sozusagen literarisch nochmal oder in der Beschäftigung mit Literatur nochmal zu mir zurückkommt. Aber das beschäftigt mich schon. Wie gibt man sich einen Körper und eine Seele in einer jeweiligen gesellschaftlichen Formation? Wie kommen wir zu unserem Körper? Wie kommen wir zu unserer, mal diesen alten Begriff, wie kommen wir zu unserer Seele? Die ist ja nicht von vornherein da. Und da war Norbert Elias war extrem wichtige Lektüre. Foucault war extremst wichtig. Und dann natürlich Deleuze.
Und wie sind Sie, Ulrich Pelzer, zu Ihrem Körper, Ihrer
Seele
gekommen?
Ja, ich bin da arbeite ich ja auch hart dran. Bitte. Natürlich ist mein, wie unser aller Körper, und ich würde das mal Sie sind natürlich eine Frau, das ist was anderes, aber unsere Körper sind natürlich die Körper der Ausläufer eines bestimmten Bildes, das die Bürger von sich hatten und von sich gemacht haben. Ich würde uns beide derselben sozialen Schicht zuordnen im weitesten Sinne. Und da werden ja von klein auf bestimmte Körperpraktiken geübt, wie wir mit unserem Körper umgehen, wo wir unsere Körpergrenzen setzen, wie wir von uns reden, was erlaubt ist, was verboten ist. Das meine ich jetzt nicht im Sinne von so einer billigen Hypothese, wir sind unterdrückt worden oder sondern ich meine im weitesten Sinne Praktiken des Umgangs mit dem Körper. Und manche versuchen wir loszuwerden, über manche werden wir uns bewusst, aber wir können den Körper nicht verlassen. Das sind die großen Illusionen sämtlicher therapeutischer und sozusagen sozialrevolutionärer Bewegungen, die den neuen Menschen schaffen wollen. So einfach geht das nicht.
Ja, und die Seele?
Die Seele ist natürlich das Gefängnis unseres Körpers, nicht umgekehrt. Und es geht eher darum, den Körper und das Unbewusste aus der Seele zu befreien. Das ist Also mein Blick darauf, von Elias und Foucault geprägt, ist ein ganz anderer als gewissermaßen der übliche, den man hat.
Dann wäre aber vielleicht auch das Schreiben eine Art Befreiung?
Ja, wahrscheinlich schon. Also ich will das jetzt gar nicht psychologisieren, warum man das jetzt tut, aber es hat schon auch was mit einer Form des Umgangs mit sich selber und des Selbstzugangs zu tun, der es mir möglich macht, zu leben. Auf eine bestimmte Art und Weise, um das mal wirklich sehr global und bis halt pathetisch zu sagen.
Ich habe jetzt vor ein paar Tagen, Ulrich Pelzer, einen Artikel von Mark Twain gelesen, der nicht veröffentlicht worden ist. Damals, er wurde jetzt in der FAZ veröffentlicht. Ich glaube, er ist auch nicht ganz fertig geschrieben. Und darin hat dieser große amerikanische Autor erklärt, warum er keine Interviews mag. Mhm. Jetzt.
Warum ich keine Interviews mag, genau.
Nein, ja.
Heißt er,
warum ich keine Interviews? Wie sieht es bei Ihnen aus? Mögen Sie Interviews? Jetzt am Ende unseres Gesprächs?
Ich mag Gespräche und das habe ich jetzt auch eher als Gespräch erlebt. Und zwar haben Sie eher Fragen gestellt, aber ich habe Sie jetzt nicht als Interviewerin erlebt und ich gebe nicht, also ich finde Auskunft geben ist so eine, auch über einen selber, das ist so eine höchst fragwürdige Sache und ich rede gerne und wenn ich das Gefühl habe, im Reden Gedanken zu entwickeln, die mir dann vielleicht auch neu sind, dann hat sich das gelohnt. Aber ich mag keine Interviews und ich mag nicht, wenn was abgehakt wird und mich interessieren auch die meisten Leute persönlich nicht genug, dass ich in Interviews gewissermaßen deren Privatkram hören muss. Aber wenn die was über ihre Arbeit erzählen, das höre ich immer gerne. Es ist vollkommen wurscht, ob das ein Kakteenzüchter ist, ein Schriftsteller, ein Maler oder vielleicht ein Fernfahrer. Wenn die über ihre Arbeit reden und über ihr Verhältnis zu dieser Arbeit und wie diese Arbeit und sozusagen sie in der Welt verortet, dann finde ich das total spannend. Und das sind für mich keine Interviews, sondern Gespräche.
Dann möchte ich jetzt diesem Gespräch noch ein paar persönliche Fragen anhängen.
Kann ich die beantworten.
Zum einen, Ulrich Pelzer, was bedeutet Ihnen Freundschaft?
Freundschaft und freundlich sein ist eine zentrale Kategorie. Freundschaft muss man üben und lernen. Also Freundschaft ist nicht von vornherein da. Und es gibt sozusagen, es gibt Freundschaftsmenschen, sowas wie Lebensmenschen, mit denen ich zusammenlebe und zusammenleben werde. Und das ist unabhängig zum Beispiel. Es ist schön, wenn die Liebesbeziehung dazugehört, aber es passiert, es ist fragiler und brüchiger. Und manche Liebesbeziehungen werden dann zu Lebensmenschenbeziehungen. Und Freundschaften hat man nicht so viel. Es gibt, jeder Mensch hat 3-4 Freunde. Das ist es dann.
Das ist was Kostbares, ja.
Aber das kann jederzeit, normalerweise sagt man ja, alte Freundschaften halten. Das ist natürlich Quatsch. Das sind Sentimentalitäten. Ich habe auch jetzt noch lerne ich ab und zu jemanden kennen, wo ich denke, okay, das ist eine Freundschaft, die jetzt ganz lange halten wird.
Zweite Frage, was finden Sie schön? Was mögen Sie überhaupt nicht?
Ich kann Dummheit nicht ertragen. Und zwar Dummheit, das hat nichts mit Unbildung zu tun. Das ist eine bestimmte Form der Disponiertseins, des Vorurteils, der Nicht-Offenheit. Ich mag Menschen, die trotz allem, ja, weiß nicht, das Leben umarmen, wie das Kinder können. Und dann solche Menschen gibt's. Und weil ich das oft selber nicht kann.
Was verletzt Sie? Was tröstet Sie?
Gemeinheit verletzt mich und vorsätzliche Herabsetzung von Menschen, Verächtlichmachung. Das heißt nicht, dass man, wenn ich Menschen noch hart kritisiert, dass man sagt, Wichser oder Arschloch, Entschuldigung, aber Bösartigkeit, Ressentiment ist das schlimmste Gefühl. Menschen, die Ressentiments haben, die leben nicht, die sind tot. Und das Ressentiments darf man nicht haben. Nichts auch dem eigenen Leben gegenüber nicht. Das war halt so und auch anderen Menschen nicht gegenüber. Man kann die bekämpfen, aber man darf, ja, das macht Menschen hässlich und dumm, Ressentiments und was ich mag? Haben Sie gefragt, was ich mag?
Auch.
Ich mag das Kino und ich mag Frauen und ich mag Bücher und ich mag meine Freundin.
Schon einiges.
Ja, ist eine Menge.
Vor allem, wenn man das alles hat, was man mag.
Reicht es. Hoffentlich hört ihr das jetzt nicht, wenn ich sage. Aber die weiß schon, wie es gemeint ist.
Ja, dann geht es einem gut, wenn man das alles hat.
Ja, manchmal hat man es ja nicht. Aber dann bin ich nicht deprimiert. Ich suche auch. Man sollte nicht suchen. Das sind jetzt so Kalendersprüche. Ne? Ist bescheuert. Aber so ein bisschen stimmt das schon.
Weil man dann besser lassen und auf sich zukommen lassen kann.
Ja,
also
genau. Wenn man offen ist und wenn man wirklich frei von Ressentiments ist, dann kann man verantwortlich und auf eine Art und Weise leben, dass Dinge, eher kommen Dinge zu einem. Man kann eigentlich bestimmte Sachen nicht, das heißt nicht, dass man nicht an was arbeitet und dass man was will, aber so diese großen Sachen, Glück oder so, ne, das kann man, das kriegt man nicht. Sind Sie sicher? Ich bin jetzt auf der Kalenderebene, ne? aber das kommt zu einem. Irgendwie kommt es dann. Oder auch nicht. Aber er kommt's. Irgendwann kommt's dann doch.
Ja, das ist ein sehr schönes Schlusswort, Ulrich Pelzer. Wir werden eine letzte Musik hören. Und was wird das sein?
Grateful Dead, irgendwas von American Beauty. Ja.
Bevor wir das jetzt hören, Ihnen, Ulrich Pelzer, einen ganz herzlichen Dank für dieses Doppelkopfgespräch in HR2 Kultur. Bei den Hörern verabschiedet sich Sylvia Schwab.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.